Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Jetzt hat es Bayer Leverkusen doch erwischt. Die 2:3 Niederlage gestern gegen RB Leipzig war die erste Pleite nach zuvor 35 ungeschlagenen Bundesligaspielen. Und diesmal gab es auch keine Last-Minute-Rettung. Spannend wird sein, wie Bayer mit dieser ungewohnten Situation umgeht. Und Hoffnung gibt es natürlich für die Konkurrenz, vor allem für die Bayern, die zur Stunde gegen Freiburg spielen. Das sind unsere Themen. Die Serie reist, Abenteuer Champions League und Reizthema VAR. Auch im 8. Jahr seines Bestehens bleibt der Videobeweis höchst umstritten, hat den Fußball gerechter gemacht, sagen die einen. So hat er irgendwie nicht so richtig Sinn, sagen die anderen. Wir werden darüber sehr ausführlich sprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen. Glaubt, dass beim Thema Jonathan Tah der Aufsichtsrat die sportliche Führung des FC Bayern überstimmt habe. Herzliches Willkommen an Knut Kircher, langjähriger früherer Bundesliga-Schiedsrichter, jetzt Geschäftsführer DFB Schiri GmbH, anders formuliert der Chef der Profi-Schiedsrichter. Herzlich Willkommen. Wir wollen keine unsäglichen Diskussionen zu Handspielen und VAR einsetzen. Dann ein herzliches Willkommen an den Kollegen Hansi Küpper, der seit über 35 Jahren Fußballspiele kommentiert und der Auffassung ist, der VAR habe die Erwartungen nicht erfüllt. Und Fabian Wohlgemuth, Sportvorstand des VfB Stuttgart, hat ein 3:3 mitgebracht gegen Mainz 05 und ist begeistert von der Champions League-Auslosung. Real Madrid ist ein Name, der die ganz großen Gefühle auslöst. Wird da für Sie, Herr Wohlgemuth, ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen, wenn Sie ins Bernabeu fahren?
Ich hatte viele Kindheitsträume. Das war keiner davon, aber ist dann jetzt zu einem Traum geworden zumindest. Und ich glaube, dass die Mannschaft, die Funktionäre, die Fans sich ganz besonders darauf freuen, weil ja in Bernabeu ist Magie, sind der aktuelle Champions-League-Sieger. Und dass wir gleich als allererstes dort im Bernabeu antreten dürfen, ist natürlich was ganz Besonderes.
Gestern gab es viele Emotionen in Stuttgart. Auch nochmal die Trauer um Christoph Daum, den verstorbenen Meistertrainer. Aber sehr viel Freude, als Sie verkündet haben, die Vertragsverlängerung, die vorzeitige von Maximilian Mittelstädt von 2026 auf 2028. Welche Rolle soll er beim VfB in diesen Jahren spielen?
Also er ist im letzten Jahr A-Nationalspieler geworden. War ja nach 7 oder 8 Spielen absoluter Stammspieler. Hat Borna Sosa ersetzt, der ein absoluter ja. Publikumsliebling war. Das wird er jetzt. Er sichert uns in der Defensive ab, hat in der letzten Saison viele Assists gemacht, ist wieder zur A-Nationalmannschaft eingeladen worden. Ja, deswegen hoffen wir, dass er weiter auch ein Eckpfeiler bleibt. Und das wird er dann hoffentlich auch mit der jetzigen Vertragsverlängerung.
Warum hat der VfB gestern in letzter Minute noch den Sieg verspielt?
Ja, weil wir im Strafraum in der Box 3-6 verteidigt haben. Offensichtlich nicht alle wach waren und wir bis zum Schluss eben so konsequent, wie wir in der ersten Halbzeit waren, eben nicht waren.
Wir werden über den VfB und sein Abenteuer Champions League und auch die Planung dazu ausführlich sprechen wollen, aber jetzt zunächst mal das Thema VAR angehen. Und dazu begrüße ich Max Zielke, der sich für uns im Netz dazu umgehört hat und der uns generell auch aktuell auf den Stand bringen wird, auch was die Bayern anbelangt, die ja aktuell spielen gegen den Sportclub Freiburg. Zunächst mal, Max, wie ist die Stimmung im Netz? Wir haben ja ein Voting auch aufgesetzt. Sind die Leute tendenziell weiterhin für den VAR oder sogar dagegen?
VAR, Patrick, vielen Dank. Das ist eine neuralgische Buchstabenkombination. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das bringt uns zu der Frage, die wir an Sie weitergeleitet haben. Über Instagram, soll der VAR abgeschafft werden? Ja oder nein? Das waren die Antwortmöglichkeiten. 62% haben diese Frage mit Ja beantwortet. Ich möchte aber dazu sagen, dass das Voting noch weiter läuft. Also vielleicht kommen Sie ja da draußen während dieser Sendung, die Runde wird es, glaube ich, heftig diskutieren, zu einer anderen Meinung. Dann gehen Sie gerne auf die Sky Sport Instagram-Seite und geben Sie uns Ihre Meinung mit auf den Weg, Hashtag Sky90, falls Sie mehr als Ja oder Nein zu diesem Thema beizusteuern haben. Wir sind da für vieles offen.
Kurze Nachfrage zu den Bayern. Was bringen die bis hierher zustande? Eben stand es 0-0, als ich hier ins Set ging.
Kann ich beantworten. Ich will es live tun und deswegen warten wir kurz, bis es aktualisiert ist. Nichts anderes zu vermelden als 0-0.
0-0, okay. Auch da hältst du uns auf Stand. Wenn irgendwas Besonderes ist, melde dich. Das werden wir dann in die Sendung einflechten. Herr Kircher, ist der Fußball geeignet für den Einsatz des Videoassistenten?
Ja, wie jede andere Sportart auch. Also Hockey, Basketball, Rugby, noch viele andere Sportarten, wo man einen VAR nehmen könnte, ist der Fußball natürlich auch geeignet. Mit all seiner Emotionalität, mit all seinen Graubereichen. Und es gibt auch Schwarz-Weiß-Bereiche und deshalb ist er geeignet dafür, ja.
Jetzt kommt die logische Nachfrage. Warum ist es dann im achten Jahr immer noch so, dass es die von Ihnen auch sogenannten unsäglichen Diskussionen gibt?
Naja, also jetzt nehmen wir mal die 8 Jahre zurück, ja, und sagen, bis zum Ende der Saison, der vergangenen Saison, war eine Diskussion während der Europameisterschaft. Kann ich mich durchaus entsinnen, dass an der einen oder anderen Stelle eine Diskussion zum VAR es gab. Und wenn man jetzt gemeint hat, dass genau von einem Finale der Europameisterschaft bis zum Beginn der Bundesliga es nicht mehr Diskussionen gäbe zum VAR, dann sei, ui, das wäre jetzt aber sehr viel Schlaraffenland-Denken, Märchen-Denken. Nein, das ist natürlich nicht. Warum gibt es das? Es kann und es gibt mehrere Gründe aus meiner Sicht. Das eine sind natürlich die Menschen, die Regularien, die Ideen und natürlich nicht immer Schwarz-Weiß-Situationen auf einem Spielfeld, wo trotzdem Menschen vor dem Fernsehschirm sitzen, vor dem VAR-Schirm sitzen, eingreifen, nicht eingreifen, Fehler machen. Und deshalb wird es nach wie vor, weil auch der Graubereich des Fußballs, des Regelwerks, den Graubereich hat, wird es immer Diskussionen geben.
Und deswegen ist ja auch die Frage, ist das wirklich geeignet? Wir werden das gleich anhand von Fallbeispielen, die es auch an diesem Wochenende wieder gegeben hat, diskutieren. Hansi Küpper ist der Meinung, der VAR habe die Erwartungen nicht erfüllt. Warum nicht, aus deiner Sicht, Hansi?
Ja, weil der Videobeweis uns eine Pseudogerechtigkeit vorgaukelt, die er nie wird liefern können. Und das ist liegt einfach daran, dass die Grundidee des Videobeweises, so wie er aufgestellt wird, ist eine, ich will jetzt nicht sagen Schnapsidee, aber es ist eine Idee, die nicht funktioniert. Der Anspruch zu sagen, keinen anderen Anspruch hat es gegeben, hier sind die klaren Fehlentscheidungen, die korrigieren wir. Da würde jeder noch applaudieren. Kein Maradona mehr, keine Möller-Schwalbe mehr. Wir sind bei den Schiedsrichtern. Und dann zu sagen, und hier sind die nicht klaren Fehlentscheidungen und da bleiben wir raus, das kann man eigentlich nur sagen, wenn man den Fußball nicht versteht, weil die Grenze zwischen glasklare Fehlentscheidung, Maradona, Möller-Schwalbe und was wir sonst noch so hatten und dem anfangenden Graubereich, was sagen wir, 99-prozentige, 98-prozentige Fehler, den gibt's einfach nicht. Und deswegen haben wir seit 7 Jahren diese zum Teil absurden Entscheidungen, die dann zum Teil 6 Tage später korrigiert wurden oder die Entscheidungen, wo die Schiedsrichter sich ja auch selbst widersprechen, weil wir es eben nie schaffen werden zu sagen, hier ist die klare Fehlentscheidung und hier ist sie nicht mehr.
Didi, wie ist deine Einschätzung dazu? Ich weiß, dass du über all die Jahre immer sehr engagiert zu diesem Thema diskutiert hast und das auch in Zukunft tun wirst.
Ja, die Diskussion gibt es in keinem anderen Sport. Ob das American Football ist, ob das Tennis ist, ob das Rugby ist. Deswegen muss ich da Herrn Kircher widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Fußball dafür geeignet ist. Ja, irgendeine Technologie, okay. Aber so wie es praktiziert wird, funktioniert es nicht. Man darf nicht vergessen, dass beim Tennis, beim American Football, zum Teil auch beim Rugby, das sind Standardsituationen. Der Fußball lebt vom Spielfluss. Und umso mehr wir das Spiel unterbrechen, umso mehr werden sich die Leute davon entfernen. Das ist der einzige Teamsport, der auf der ganzen Welt gespielt wird, weil der Spielfluss eben das Spiel läuft immer und das fließt immer. Und wir sind jetzt im achten Jahr und wir haben jetzt 62%. Und das ist natürlich nicht repräsentativ. Ja? Und die Leute waren, glaube ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und wie es Hansi sagt, wir müssen die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren. Wenn das ein, zwei am Wochenende sind, in der Bundesliga bei 9 Spielen, dann sage ich, okay, dann kann das funktionieren. Nur es sind ja so viele Entscheidungen, die zum Teil, wo richtige Entscheidungen, zu falschen gemacht werden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben ja keinen Videobeweis, wir haben einen Schiedsrichterbeweis. Weil wenn ich immer höre, dass die Schiedsrichter die Entscheidungshoheit nicht verlieren sollen, dann muss ich schmunzeln, weil das schon lange passiert ist. Und wenn man sich die Leistung der Schiedsrichter, worunter auch die Leistung der Schiedsrichter leidet.
Ganz kurz, wie sehen Sie das?
Gar nicht. Also der Schiedsrichter oder der Video Assistant Referee, der entscheidet nicht, das entscheidet der Schiedsrichter auf dem Feld. Und das ist nach wie vor so, auch wenn der den overruled, wie es heißt, und den rausgibt, dann den OFR, also On-Field Review, am Ende des Tages entscheidet der Schiedsrichter. Haben wir heute ein Beispiel gehabt, haben wir am ersten Spieltag ein Beispiel gehabt, wo dann final der Schiedsrichter auf dem Feld die Entscheidung trifft, auch wenn der Video Assistant vielleicht etwas ganz anderes sagt. Ich will ja dazu was sagen zum Thema, wenn einer vom Fußball nichts versteht, das würde man ja sagen, die Schiedsrichter verstehen vom Fußball nichts. Ja. Ein bisschen schwierige, steile These, ja, weil ich dann ja wohl entgegnen müsste,
aber
zu sagen,
der ein oder andere
Kommentator versteht auch nichts vom Fußball oder nichts von den Regeln. Ja. Aber das ist egal. Ich glaube, auf diese Polemik dürfen wir uns auch gar nicht.
Das war nicht polemisch gemeint. Ja. Ich wollte aber nur sagen, in diesem klaren Fall.
Mach ich mal fertig, ja, im Sinne von achtes Jahr. Ich bin vollkommen dabei. Didi Hamann hat recht. War meine Ansage beim Start und deshalb von der Ansage, erster, zweiter, dritter, vierter Spieltag, es wird nicht funktionieren und die Kurve wird nicht nach unten gehen. Aber das klare Ziel ist nach vorne gerichtet, maximal wenig Eingriffe und zwar zurück zu dem ursprünglichen Gedanken, klare, offensichtliche Fehlentscheidungen. Wenn es Graubereiche gibt, und die gibt es, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es im Fußball Graubereiche gibt, ja, wo wir sagen, Berührung, ja, nein, ein Elfmeter, ja, nein, ja, oder auch gelb, ja, nein, die wird es geben. Und deshalb, wenn wir uns da raushalten aus dem VAC und das der Persönlichkeit auf dem Spielfeld überlassen als Schiedsrichter, hat der wieder deutlich mehr Akzeptanz, deutlich mehr Persönlichkeit, die er da einbringt in die Spielleitung und der Ball läuft auch mehr. Wir haben deutlich mehr Nettospielzeit.
Also das ist
aber
Ziel.
Das ist ein Ziel. Ja? Ich muss ja irgendwo hinkommen.
Auf den Weg dahin gehen. Will, ja? Das ist ja klar. Ganz kurz, also ich habe jetzt eben gehört, in München VAR-Eingriff und dann Führung für die Bayern. Ich gucke mal so ganz vorsichtig zu Max. Kannst du uns kurz mitnehmen?
Das ist korrekt. Also in der Münchner Allianz Arena hat es eben dieses Foto hier auf der Leinwand gegeben. Es ist mal wieder, also ihr seid da, glaube ich, einer heißen Spur hinterher, der VAR gewesen, der eingegriffen hat. Rosenfelder hat einen Ball von Harry Kane im Strafraum an die Hand bekommen. Sebastian Dingert hat erstmal weiterlaufen lassen, aber dann wurde er doch rausgeschickt vom Video Assistant Referee. Und nach Ansicht der Bilder hat er auf Elfmeter entschieden und die Bayern haben die Chance genutzt und sind 1-0 in Führung gegangen. Also VAR hat nicht lang gedauert in dieser Sendung, bis er live im Einsatz kommt, kann man sagen.
Genau, und nachher bei den XXL-Highlights, genau, wenn man das dann auch im Bewegbild dann sehen. Wie ist die Sicht des VfB Stuttgart darauf?
Na, der VAR wurde angeschafft, um den Fußball gerechter zu machen und krasse Fehlentscheidungen zu korrigieren. Ich glaube, wir als VfB Stuttgart haben zum Teil davon profitiert. Zum Teil waren wir auch über einige Entscheidungen unglücklich. Das gleicht sich über die Saison aus. Nur ich habe das Gefühl, dass es mehr strittige Szenen gibt als Voreinführung des VAR. Und das macht den VAR dann eben nicht zuschauerverträglich. Und wir haben auch gestern darüber diskutiert, wann tritt der VAR überhaupt in Kraft? Wann kommt er zur Geltung? Wann geht ein Schiri raus? Wann geht er nicht raus? Und ich finde, da weiß dann der Zuschauer nicht mehr, was passiert hier eigentlich auf dem Feld. Und deswegen geht es eigentlich auch in erster Linie um die Zuschauerverträglichkeit.
Blicken Sie denn durch?
Ehrlicherweise, wir haben gestern lange diskutiert, heute lange diskutiert. Mhm. Und wir haben darüber diskutiert, warum geht der Schiri nicht raus, guckt sich die Szene an und schaut, ob sich sein subjektiver Eindruck mit dem möglicherweise objektiveren Eindruck des VAR übereinanderlegt. Und das hat er nicht getan.
Ja, wobei es sind zweierlei Dinge. Also das passt auch, das ist okay. Und daran arbeitet man ja auch.
Sollen wir die Szene mal mit reinnehmen? Ich glaube, es geht um die Entstehung des Elfmeters. Ja.
Die können wir reinnehmen. Genau, gestern. Ja, das geht aber noch um was anderes, nämlich auch um das Thema Transparenz für den Zuschauer im Stadion. Weil das ist der einzige, der bis dato nicht abgeholt ist. Auch daran wird gearbeitet. Ja.
Also schauen wir, hier war diese Situation im Stuttgarter Strafraum. Millot, der den Laufweg kreuzt, irgendwie kommt dann der Angreifer zu Fall. Das ist Burkhardt von Mainz.
Burkhardt kreuzt den Laufweg, nicht Mio. Ja. Mio ist in der geraden Linie, der läuft, der dreht sich über die rechte Schulter, der dreht sich, schaut den Ball nach, läuft und der Gegner läuft ihm vor die Füße.
Ja, wobei der Kontakt nicht einmal durch die Beine zustande kam, sondern
möglicherweise macht er das ganz bewusst.
Ja, der versucht sich in eine bessere Ausgangsposition zu bringen,
um dann zu fallen.
Ist ja klar. Dann berührt er den, also der Mio berührt den mit dem linken Arm, gibt dem sogenannten Impuls den Gehfehler. Man sieht, dass das Bein dann übereinander schlägt, der andere Spieler, Burkhardt, kommt zu Fall. Jetzt ist es ist eine Berührung da. Es kommt ein Spieler zu Fall im Strafraum, beim Rauslaufen, und du sagst, boah, ja. Faktisch, es ist eine Berührung da, es ist ein Zufallkommen da. Rein regeltechnisch, hast du sämtliche Argumentation zu sagen, Berührung, Foulspiel, Gehfehler, Strafstoß. Rein regeltechnisch. Ihm liegt im Ermessen des Schiedsrichters, wenn er das so wahrnimmt und so entscheidet. Und jetzt sind wir im Ermessen. Jetzt sind wir in dem Graubereich, wo ich sage, ist es denn offensichtlich falsch? Nein. Ist es klar und offensichtlich falsch? Nein. Das heißt, dann darf der VAR auch nicht rein.
Das heißt, er hätte gestern aus Ihrer Sicht nicht reingehen müssen?
Nein, gar nicht. Der ist auch nicht reingegangen. Der checkt es normal, wie jedes andere. Und dann, der checkt es im Hintergrund. Und erst, wenn das klar und offensichtlich falsch ist, dann macht er die Leitung auf und kontaktiert den Schiedsrichter.
Herr Kehrer, aber der Spieler, das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht solche Elfmeter geben.
Das ist die andere Frage.
Der läuft aus dem 16er raus.
Alles gut.
Das ist eine 0,005% Chance.
Das ist gar keine Chance.
Und das ist 0% Chance.
Aber
und
die Chance steht nicht im Protokoll des VAR.
Aber wir müssen doch unseren gesunden Menschenverstand
jetzt kommen wir woanders hin.
Mit einsetzen. Aber wir können doch solche, wenn wir anfangen, solche Elfmeter zu geben und dann das versuchen zu rechtfertigen. Der spielt mit der Hand, muss man sich mal vorstellen, mit der Hand trifft er sein Bein. Also ich habe noch keinen gesehen, der mit der Hand den anderen zum Fallen bringt. Das machen sie im Rugby, nicht im Fußball. Das heißt, der kann da nichts dafür. Der sieht den gar nicht.
Ja, das ist ja allenfalls eine Bewegung oder eine Berührung, die ja bestenfalls homöopathisch ist.
Ich kann die Diskussion und die Argumente kann ich nachvollziehen. Regeltechnisch steht da eine Berührung. Regeltechnisch steht durch die Berührung ein Zufallkommen. Und damit ist eine Spielstrafe in der Box Strafstoß. Die zweite Frage, die das ja dann auch so ein bisschen in eine andere Ebene hebt, ist, wollen wir denn dem Fußball solche Strafstöße zumuten? Das ist für mich eine andere Frage.
Und wie beantworten Sie diese Frage?
Das entscheide ich nur ich.
Aber wobei man da ja sagen muss, also ich finde es nicht gut, wenn so ein Elfmeter gegeben wird. Aber ich finde es auch nicht gut, wenn der als glasklare und hundertprozentige Fehlentscheidung zurückgenommen wird. Also da geht ja beides. Der Anspruch ist ja, früher haben Sie immer gesagt, wir hätten es lieber gesehen, wenn er den Elfmeter nicht gegeben hätte. Weil früher haben uns ja auch die Schiedsrichter jedes Jahr erzählt, dass es so gut wie nie die glasklare Fehlentscheidung gibt. Seitdem es den Videoassistenten gibt, haben wir pausenlos glasklare Fehlentscheidungen. Und ich frage mich, sind die Schiedsrichter eigentlich tatsächlich so schlecht, dass wir pausenlos glasklare Fehlentscheidungen haben? Weil Sie, Herr Kircher, und Ihre Kollegen haben uns ja jedes Jahr geschult. Und Sie haben jedes Jahr gesagt, denkt dran, es gibt die glasklare Fehlentscheidung so gut wie nie.
Ich möchte das jetzt einmal noch in eine Frage kleiden. Das heißt also, Sie hätten sich gestern in der Situation eigentlich gewünscht, wenn ich es richtig verstehe, weil es weder in die eine noch in die andere Richtung eine glasklare Fehlentscheidung gewesen wäre, dass es nicht sozusagen vom VAR angefasst wird, beziehungsweise dann auch nochmal gecheckt oder die Entscheidung sogar verändert wird.
Also es wird prinzipiell gecheckt im Hintergrund.
Das weiß ich.
Und er ist ja nicht rein, der VAR. Also hat er laut Protokoll alles richtig gemacht. Mhm. Und im Ermessen des Schiedsrichters, der auf dem Feld entschieden hat, ist er ihm auch gefolgt und hat gesagt, okay, es gibt eine Berührung, es gibt einen Ausgangspunkt einer Berührung. Und deshalb darf ich da auch gar nicht rein. Deshalb kann ich da auch gar nicht rein. Deshalb hat er alles richtig gemacht, der VAR. Der Schiedsrichter wiederum, bei so einer Szene, jetzt kommen wir zum Fußballer, wo ich sage, da würde ich keinen Strafstoß wollen. Und das ist der Ermessensspielraum aus meiner Sicht in die falsche Richtung ausgenutzt.
Und das ist genau das Problem.
Also das Gefühl das für ist den genau Fußball.
Das Problem, das wir wissen. Vor 20 Jahren hätte den Elfmeter keiner gepfiffen. Jetzt, wenn die vermuten oder wenn sie denken, da ist Kontakt, im 16er, wir spielen einen Kontaktsport übrigens, dann pfeifen sie. mir wird eh zu viel gepfiffen, mir wird zu viel Handelfmeter gepfiffen, zu viel Foulelfmeter gepfiffen, dann pfeifen sie, dann geht das raus und dann schaut der Videoassistent drauf und dann ist der Kontakt.
Das würde ich, da würde ich widersprechen, ja, nein, und zwar vehement. Weil man nicht hergeht und sagt, jetzt pfeift lieber, sondern das ist schon dem Schiedsrichter überlassen, auch welche Temperatur er spürt und welchen Ermessensspielraum er hat. Ehrlich gesagt, wäre mir dort gestern es lieber gewesen, ich bin ja nicht auf dem Feld, ja, ich kann es ja nicht entscheiden, aber der Schiedsrichter, wenn man ihm sagt, bleib da weg.
Ja, und deswegen bleiben sie so oft weg, so. Wenn minimaler Kontakt im Strafraum ist oder wenn die Fingerspitzen wie bei der Europameisterschaft da gestreift werden für den Handelfmeter, dann sehen die das und die sagen, ah, da war Kontakt, das war keine klare Fehlentscheidung.
Nein.
Es ist so.
Das würde ich nicht unterschreiben.
Es werden viel zu viele Strafstöße gegeben, die meiner Meinung nach nicht gegeben werden dürften, die umgedreht werden müssten, die nicht umgedreht werden. Weil so wie gestern Kontakt war. Und Kontakt, wir spielen Kontaktsport. Und noch eine Sache, weil die Leute immer sagen, wenn das an der Mittellinie ist, dann ist das Freistoß. Nein, das ist Unsinn. Weil im 16er, das ist die Gegend, wo die meisten Spieler sind. Wenn Ecke ist, wenn Standardsituationen sind, dann halten sich innerhalb von 40, 50 Quadratmeter halten sich 15 Spieler auf. Das gibt es nirgendwo anders auf dem Platz. Das heißt, im 16er ist automatisch mehr Kontakt wie in anderen Bereichen des Spielfeldes. Und deswegen müsste oder sollte meiner Meinung nach dort auch weniger gepfiffen werden.
Ich möchte jetzt einmal noch mal auf dieses größere Thema. Wann soll der VAR rein, wann soll er nicht reinkommen? Schauen wir vielleicht, wenn wir das jetzt vorbereitet haben, auf die Situation vor einer Woche in Gladbach, als es in der letzten Minute der Nachspielzeit dann noch den Elfmeter gegeben hat. Wie, Hansi, bewertest du das, was dort passiert ist?
Ich bewerte das genauso wie Herr Kircher. Wir hatten das ja schon gehört. Es gab gute Argumente zu sagen, er könnte den Ball berührt haben, der Gladbacher. Es gibt extreme Zweifel daran, dass das eine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Hat Herr Kircher ja genauso gesagt. Und ich finde es einfach frappierend, dass angesichts dieser Argumente eine solche Entscheidung overruled wird als, das dürfen wir ja nie vergessen, hundertprozentige Fehlentscheidung. Und dann ist doch völlig klar, dass die Fans von Borussia Mönchengladbach sagen, in einer solchen Situation, in der wir sind und wir kommen zurück und wir wollen die letzte Saison vergessen machen. Und dann wirst du durch so ein Ding, von dem Herr Kircher selbst sagt, da darf er eigentlich nicht eingreifen, vom Videoassistenten um den verdienten Lohn gebracht. Da muss ich sagen, ja.
Jetzt habe ich mir
über 7 Jahren Videobeweis.
Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass das aber unter der Woche durchaus nicht als völlig verkehrt gewertet worden ist.
Also, das Schöne ist ja, man hat ja auch die Macht der Bilder. Ja, man hat ja unterschiedliches Bildmaterial. Die Bilder, die während dieses Spiels, während dieser VAR-Eingriff lief im Eröffnungsspiel, die Bilder, die man da hatte, das waren nicht die Bilder, die man im On-Field-Review dem Schiedsrichter gezeigt hat. Hochauflösend über Goal-Line-Technology-Kameras, Digitalkameras. Und leider sind diese Bilder dann später auch nie irgendwie großartig über die Antennen verteilt worden. Ja, wir haben sie vorher mal gesehen, das war so eine Goal-Line-Technology-Kamera. Von dieser Kamera ist es eher ersichtlich. Und schon allein diese Formulierung sagt ja das schon vieles aus. Eher ersichtlich, dass vorher tatsächlich der Rote den Ball spielt und der Weiße den roten Spieler. Mhm. Aber, und jetzt, da komme ich jetzt rein mal vom, ich gehe mal vom Faktischen weg und sag mal, wann, wie lange brauchen wir, was muss ich alles für Kameraperspektiven tatsächlich alles haben, wenn ich am Ende des Tages in einem Stadion 40 Kameraeinstellungen habe und muss 40 Kameraeinstellungen oder jetzt um den Strafraum rum 16 Kameras für 20 Kameras checken, da vergeht allein schon die Zeit und dann kann ich das auch durchaus nachvollziehen, wenn uns dann über diese VAR-Thematik so ein bisschen Kleinkrämerei, detektivisches Vorgehen vorgeworfen. Das kann ich nachvollziehen.
Und wie wollen Sie es verändern?
Da braucht man von Montag auf Dienstag immer kleine Lösung. Das kenne ich so ein bisschen aus der Automobilindustrie.
Das wird man natürlich also so nicht ist so es ja nicht. Also sind jetzt schon, wir sind im achten Jahr unterwegs und die Themen sind ehrlich gesagt schon immer relativ identisch.
Ja, also seit dem 1.7. bin ich in der Verantwortung.
Aber Sie sind ja jemand, der sich schon sehr lange für die Schiedsrichterei interessiert.
Halten Sie mir das 7 Jahre vorher vom Hals.
Also wir machen Sie nicht persönlich verantwortlich, sondern den Videoassistenten.
Ja, aber nochmal, es geht darum und wir haben uns das vorgenommen. Wir haben nächste Woche eine Art Taskforce, wo wir einfach mal drüber reden, mal innerhalb ein paar erfahrener VARs aus dem nationalen, aus dem internationalen Bereich, die international auch dann sagen wir, einen recht guten Job gemacht haben und machen, anerkannt und wo man dann auch nachvollziehen kann, ist das eine gute Linie, die wir hätten? Was kann man alles tun? Bis hin zum Thema, wie schnell kriegen wir Bilder aus dem VAC, die offensichtlich sind, diese Entscheidung auch stützen, wirklich stützen und nicht irgendwie gesucht stützen, sondern offensichtlich. Ich will zurück an die Anfänge. Klar und offensichtlich, da geht es um das Handspiel Thierry Henry, Frankreich gegen Irland, wo Irland dann nicht zur WM gefahren ist. Maradona wäre so eins, Wembley-Tor wäre so ein anderes. Wirklich klar und offensichtlich.
Und das wäre dann eigentlich dann sozusagen die Benchmark. Und wenn es da drunter ist, soll eigentlich nicht eingegriffen
werden. Das ist mal eine Idee, aber ja. Natürlich will ich jetzt die Lösung nicht vorwegnehmen.
Soll ich weil das sagen? Ist ja gemein, das ist eine offene Diskussion. Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich gegen das Wesen des Schiedsrichters geht, der eigentlich nicht sagen kann, ja, das ist falsch. Es ist aber nicht falsch genug.
Aber das muss man diskutieren. Wir drehen uns im Kreis, Patrick. Und wenn ich eine Sache noch sagen darf, wenn wir die Szene noch mal kurz spielen dürfen, schauen Sie mal, da brauchen Sie keine hochauflösende Kamera, schauen Sie mal, wo der Ball hingeht.
Das habe ich ja schon gesagt.
Schauen Sie mal, wo der Ball hingeht.
Ja.
Und wie soll jetzt der Leverkusener den Ball gespielt haben? Das geht gar nicht.
Doch, das geht.
Nein, ich sage Ihnen, das geht nicht. Das heißt, es ist unmöglich, dass der Gladbach in der Situation nicht am Ball ist.
Es geht.
Weil er den Ball klären will, aber der läuft parallel zum Tor und der Ball geht nach hinten. Das heißt, es ist, oft muss man ja nur anschauen, wo der, wieder bei dem Handspiel gestern in Stuttgart, wo der Ball vom Arm kommt.
Ja.
Und deswegen wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn Sie da mal einen Aktiven mit reinnehmen.
Ah, der war schon da. Alle schon dran. Okay. Also, das ist jetzt nicht die Idee. Und die Challenge, die Idee ist auch nicht neu. Wir hatten im VAC in Köln schon die einen oder anderen Aktiven, die da mit drauf geschaut haben. Und oftmals sind die rausgegangen und sagen, wow, okay, ganz schön tricky, okay. Und sind dann überrascht über die Bilder, über die Entscheidungen, die richtigerweise dann auch getroffen wurden. Jetzt bei dem Spiel, vielleicht bei anderen Spielen nicht. Aber diese Idee ist schon verfolgt. Nochmal, auch dem verschließen wir uns zukünftig nicht, weil wir wollen es verbessern. Ich möchte es verbessern. Ich möchte zurück, idealerweise zum Ursprung. Und ja, auch diese Bilder. Ich saß vor dem Fernsehschirm und ich habe es ja auch schon gesagt, ich saß vor dem Fernsehschirm. Der erste Eindruck, da kommt einer von der Seite, ein Verteidiger, der Ball geht in entgegengesetzter Richtung weg. Da sage ich, ja klar, der spielt den Ball. Ja, so, nicht? Wo muss ich jetzt selber suchen oder wo hört die Suche auf, dass ich sage, jetzt gibt es in der Kürze der Zeit kein Bildmaterial, was jetzt wirklich ganz schnell widerlegt, dass dieses Spielen oder Nichtspielen des Balles klar offensichtlich falsch war. Und damit die Feldentscheidung des Schiedsrichters revidieren lassen können.
Die Frage ist ja dann auch, was ist klar und offensichtlich? Bis jetzt haben wir keine Definition. Ich habe irgendwann mal gehört, wenn von 100 Leuten 100 sagen, das ist ein Foul oder das ist keins. Aber das habe ich irgendwie bis hierher...
Ist schnell wieder verschwunden.
Genau, ja, genau. Dann nicht nochmal gehört oder selten.
Wenn, dann müssen halt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, wenn wir schon diese Riesenmaschinerie in Gang setzen, dass Kamerabilder, Slow Motion etc. so schnell hergestellt werden, dass wir auch schneller eine richtigere Entscheidung treffen können. Das ist offensichtlich gerade noch nicht der Fall.
Dauert zu lang?
Dauert zu lang, definitiv.
Ja, also ich sage das nochmal. Wer meint, dass er die klare Entscheidung von der nicht klaren trennscharf hinbekommt, ich meine das nicht polemisch, aber es ist einfach ein Fakt, der hat den Fußball nicht verstanden, weil es gibt diese Grenze nicht. Und vielleicht vor ihrer Zeit nehmen wir uns einfach mal so ein Beispiel. Ich habe Bochum gegen Freiburg kommentiert, Freiburg gegen Bochum. Als ganz Deutschland sagt, das war der Tag, als du auch im Studio mit Alex Feuerherr aneinander geraten bist, der Grifo muss vom Platz fliegen. Und zwar völlig klar, es gab niemanden außerhalb, der gesagt hat, nicht, außer dem Schiedsrichter.
Ja, aber das war falsch.
Dem Schiedsrichter, ich erkläre gerade, wie die Entscheidungsfindung ist.
Ja.
Dem Schiedsrichterassistenten und dem Assistenten des Videoassistenten. Die haben schon mal alle gesagt, durchwinken.
Ja.
Auf der Tribüne erzählt übrigens der Schiedsrichterbeobachter, und zwar detailliert, diese Entscheidung geht in Ordnung, weil das übliche Trefferbild, der Intensität, das, wo man immer sich was zurechtmauschen kann. Und in der Sendung kommt Alex Feuerherd und erklärt dem Didi auch nochmal, dass das alles in Ordnung ist. Das heißt, die geballte deutsche Schiedsrichteröffentlichkeit hat diese absurde Entscheidung gerechtfertigt, um am nächsten Tag, weil ganz Deutschland gesagt hat, kommt, damit kommt ihr uns nicht durch. Du hast auch deutlich gesagt, ihr dreht es euch, wie ihr wollt. Aber dann kann man doch einem solchen System, wenn herausragende Schiedsrichterpersönlichkeiten kollektiv uns erzählen wollen, wir haben den klaren Plan und das ist eine richtige oder vertretbare Entscheidung, dann kann man doch nicht mehr auf Vertrauen bei den Fußballfans hoffen,
wenn das am nächsten Tag dann einfach einkassiert wird, weil jeder weiß, boah.
Ja, dann stellen wir den Job ein. Okay, aber dann stellen wir den Job ein als Schiedsrichter. Nein, den Job ein als Schiedsrichter, dann holen wir die Italiener, die Spanier oder Engländer, weil denen wird ja mehr zugetraut. Dann pfeifen wir dort bei denen.
Können wir ja auch machen.
Hat ja niemand gesagt. Sie sagen doch, wenn die Granden, so nach dem Motto, die Experten. Ja, aber nochmal, jetzt kommen wir mit einem Fehler, aus diesem einen Fehler. Aber Sie haben einen Fehler gerade tituliert. Mhm. Sie haben einen Fehler angesprochen.
Ja, ich kann auch mehr ansprechen.
Ja, ich weiß, das ist ja klar. Das ist ja das defizitäre Gedankenansatz, wo man sagt, man geht immer über die Fehler. Man geht nicht über das Gute. Wenn ich die Statistiken nehme, die wir haben aus der Vergangenheit, aus der nahe zurückliegenden Vergangenheit.
Aber die machen Sie ja selber, oder?
Die werten wir aus, zusammen mit STS, die eine Tochter von DFL mit sind, ja. Aber nie einer Statistik, die ich selber fälsche. Normal. Also, genau. Da gucken andere Menschen auch mit. Aber wenn Sie bei der Auswertung gerne mal dabei sein möchten, dann machen Sie das sehr mal über eine Saison. Dann lade ich Sie herzlich
ganz gerne ein. Wäre gut, wenn es nicht mehr im Ermessensspielraum des Schiedsrichters liegen würde, ob er rausgeht oder nicht. Also wenn der VAR die Entscheidung in Zweifel zieht, dann würde es zumindest den Zuschauer weniger verunsichern, dann muss er immer rausgehen. Wäre das nicht schon eine Änderung, die uns weiterbringen würde?
Der muss immer rausgehen.
Er muss rausgehen, wenn der VAR... etwas.
Das würde die Hoheit mehr Richtung VAR in Köln verschieben.
Und dennoch würde es nicht abkürzen, aber es wäre klarer.
Aber geht es nicht auch weg von der ursprünglichen Idee, klar und offensichtlich? Also ich habe immer so, klar und offensichtlich wäre für mich mein Verständnis nach, wenn ich im Fußballstadion sitze, wo einer unter 50, 60, 70, 80.000 und ich sitze da oben und sage, boah, also Leute, also das müsst ihr gesehen haben, ja? Also Maradona-Hand oder sonst was, das müsst ihr gesehen haben. Und wenn sowas passiert, dann sage ich, und jetzt schellt sich der VAR ein und revidiert den Schiedsrichter, der das nicht gesehen hat. Genau. Dann sage ich, jetzt ist alles gut, weil jetzt ist diese Ursprungssituation. Ja. Ist das Ding eben nicht so, dann jage ich...
Aber
das ist Ihr Ziel. Das halten wir jetzt fest. Das ist Ihr Ziel. Ja, Sie wollen eigentlich dahin zurück, wie es ursprünglich mal angedacht war bei Glas. Ja. Und wie wollen Sie es hinbekommen?
Das kann ich Ihnen doch jetzt noch gar nicht genau sagen.
Ja, aber Sie werden sich ja Gedanken darüber gemacht
natürlich,
haben.
Natürlich, aber wenn wir nächste Woche, ich habe es doch vorher gesagt, wenn ich jetzt nächste Woche mit den Jungs allen zusammensitze, ich will ja auch ein Stück weit ergebnisoffen mit Ihnen diskutieren. Ja. Welche Möglichkeiten haben wir? Die sind tagtäglich da drin, die sind wöchentlich da drin, die sind international mit da drin. Da haben wir verschiedene Ansätze, natürlich habe ich auch Gedanken, aber sehen Sie mal nach, ein Trainer, der... an einem Spieltag nicht ausgerechnet gut performt hat, der wird Ihnen jetzt nicht die Trainingsideen für die ganze Woche mitteilen, um dann am nächsten Wochenende zu sagen, oh genau, so spielbar.
Aber wie ernst nehmen Sie die Sorgen der Fußballfans?
Ernst.
Hat ja schon den Eindruck, dass selbst wenn es objektiver oder fairer geworden sein sollte, der Preis dafür ist, dass es weniger Emotionen gibt. Das ist ein Unbehagen, das man durchaus mit Argumenten auch füllen kann. Also, wenn man Ihnen zuhört, dann ist das alles sehr fair, das ist fundiert und trotzdem weiß ich nicht, ob das, was eigentlich den Fußball auszeichnet, ein einfaches Spiel zu sein,
damit aber Fußball ist ja nicht mehr so einfach, wie Sie jetzt gerade sagen, ein einfaches Spiel. Und auch der Fußball ist nicht mehr so einfach. Fußball
müsste es aber eigentlich sein, um populär zu sein.
Der ist jetzt mal auch unabhängig des VARs nicht mehr ganz so einfach. Also, wenn wir heute solche Dinge machen wollen, dann gilt es zuerst mal auch zu gucken, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wen müssen wir alles mitnehmen? Da müssen wir die Vereine mitnehmen. Da müssen wir Fußballexperten mitnehmen. Dann müssen wir die Fans mitnehmen, um am Ende des Tages mit einem Gleichklang hinzukommen und auch die Medien mitnehmen, zu sagen, das wäre unsere Richtung, das wäre unser Vorschlag. Könnt ihr das alle mitgehen? Und dann wird es ein Erfolg aus meiner Sicht. Wenn wir sagen, also jetzt kommen wir wie Kai aus der Kiste und sagen, oh, wir haben uns was überlegt, die Vereine... total überrascht, die Medien total überrascht, die Fans total überrascht, dann wird es nichts. Dann kann es auch nichts werden. Das muss vorher abgesprochen werden, das muss vorher besprochen werden. Und dann wird es was, aus meiner Sicht.
So, anderes großes Thema geht ineinander über, ist die Frage Handspiel ja oder nein. Ne? Also Absicht, Vergrößerung der Körperfläche, das haben wir mittlerweile alle gelernt. Und dennoch gibt es sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Wir haben jetzt zwei Szenen, die wir mal sozusagen gegenüberstellen. Die eine stammt aus der Vorwoche, Augsburg gegen Werder Bremen. Und die andere stammt vom heutigen Tage aus Heidenheim. So, jetzt ist die Frage, was schauen wir uns zunächst an? Heidenheim von heute. Diese Situation war es und am Ende kam Schlotterbeck von Augsburg mit dem Arm an den Ball und es wurde letztlich auf Elfmeter entschieden. Ist es, Didi, nach deiner Meinung korrekt?
Boah.
Willst du denn?
Also Schiedsrichter, klare Sicht, etwas ungestüm von Schlotterbeck. Muss er da den Assistenten rausschicken, den Schiedsrichter rausschicken? Ich weiß es nicht. Ich würde sowas, also das ist noch eine Situation, wo ich am ehesten sage, ja, den kann man vielleicht sogar geben, muss man geben, weil er rangelt ja mit dem Heidenheimer.
Gut, und jetzt stellen wir es mal gegenüber. Machen wir mal kurz das oder schauen wir auf das, was es vor einer Woche gab. In Augsburg. Auch ein Handspiel.
Also und da, da habe ich eher Meinung dazu.
Ja.
Weil der Ball ist 30 Meter unterwegs. Das heißt, der ist etwas überrascht. Der Bremer Verteidiger vom Tempo des Balles ist etwas aus der Balance. Wenn da jetzt vor dem Verteidiger einer vorbeispringt und er sieht den Ball nicht und der kriegt ihn an die Hand, kein Problem. Nur er sieht den Ball, der Ball ist 1-2 Sekunden unterwegs, freie Sicht. Dahinter steht der Augsburger, ob er den einschießt oder nicht. Das ist hypothetisch, das wissen wir nicht. Mhm. Aber für mich hat sowas Strafschuss zu sein.
Gut, und jetzt gibt der eine. Im einen Fall gibt es keinen Elfmeter. Im anderen gibt es Elfmeter. Der Laie.
Die Frage ist jetzt, was für eine Diskussion führen wir jetzt? Führen wir eine Handspieldiskussion?
In dem Fall Handmann.
Oder führen wir eine VAR-Diskussion?
So, ich habe ja eben gesagt, es geht ineinander über. In dem Fall
sind wir nur Hand. Aber weil dann ist okay, dann passt es. Also, Handspiel. Kriterium 1, geht der Ball an die Hand
oder
geht es umgekehrt? Ja. Vergrößert er seine Körperfläche, macht er eine aktive Bewegung? Aus meiner Sicht, Szene 1, Augsburg-Bremen, Argument prima, langer Ball unterwegs, klare Sicht auf den Ball, ausgestreckter Arm. Natürlich könnte man jetzt aus der Natürlichkeit der Bewegung, Bein nach oben, da hast du den Arm nicht hinten, den hast du schon irgendwie zur Balancefindung auch vorne. Aber der ist so weit ausgestreckt und klarer Blick zum Ball, Handspiel, strafbares Handspiel müsste ein Strafstoß sein. Folge dessen, VAR, Schiedsrichter entscheidet nicht, VAR greift ein, Schiedsrichter geht raus. VAR greift ja nur dann ein, wenn er ihm die Indizien dann auch sagt und sagt, pass auf, für mich ist das ein strafbares Handspiel. Schiedsrichter geht raus, jetzt wollen wir starke Persönlichkeiten. Schiedsrichter schaut sich das an und bleibt leider bei seiner Entscheidung. Falsch. Beißt keine Maus, kein Faden ab, falsch. Es wäre ein Strafstoß gewesen. Absichtliches Handspiel. Strafbares Handspiel.
Heidenheim?
Szene Heidenheim?
Ja.
Strafstoß aus meiner Sicht, weil auch, zwar nicht so lang ersichtlich, aber er sieht den Ball dann kommend und geht aktiv mit diesem Arm zum Ball. Da ist auch kein Ermessen mehr. Und daher kann ich verstehen, dass der VAR dort eingreift. Das ist
und noch besser wäre gewesen, es wäre direkt so entschieden
natürlich. Worden. Natürlich. Und das ist richtig, weil das verlange ich von den Jungs einfach, dass sie da genau hinschauen. Ich wüsste jetzt nicht, welche Argumente, klar, wird in der, genauso wie ein Trainer mit seinen Spielern redet, rede ich mit den Schiedsrichtern im Laufe der Woche und sage, was hat dich jetzt da geleitet, das nicht so zu entscheiden? Weil eigentlich hast du einen klaren Blick drauf.
Was sagt der Mann der Praxis, der früher auch, Innenverteidiger gespielt hat?
Geht auch darum, wie lange Zeit hat der Bremer Innenverteidiger, sich auf diese Szene einzustellen. Das ist ja auch deine Kopfsache.
Alles
und
gut.
So schnell muss man auf dem Fußballplatz unterwegs sein, auch im Kopf. Um die Hand dort wegzuziehen, so viel Zeit war auch. Und deswegen für mich auch ein klarer Strafstoß. Ja. Trotzdem auch die Regelungen sind immer komplizierter geworden. Ausgestreckter Arm, angelegter Arm, Schulter ja, Schulter nein.
D'accord.
Also
d'accord.
Das ist dann schon auch d'accord. Für den Schiedsrichter einfach schwer.
D'accord. Aber wir machen nicht die Regeln.
Also
wir müssen sie umsetzen. Ich bin nicht immer glücklich mit dem Thema.
Wir können uns vielleicht auch gemeinsam dagegen wehren, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Bis der Videoassistent kam, war die Handspielregel, die ist übrigens seitdem es den Fußball gibt, klar formuliert, ne? Du kannst deine Hände und deine Arme mit auf den Platz nehmen, du darfst sie nur nicht mit Absicht einsetzen. Und jetzt haben wir, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ein Indiz für das Scheitern aus meiner Sicht des Videoassistenten. Wir haben ja seit 7 Jahren eine permanente Regel- und Anleitungswut. Also allein die Handspielregel ist ja mit Sicherheit mit 10, 15 Erklärungen ansetzen. Da wurde über die 20-vor-4-Stellung gesprochen. Hand über der Schulter, kommt vom eigenen Körperteil. Die Stützhand, dann wird plötzlich, das muss man ja, darf man nicht vergessen, die irrwitzigste Regel der Fußballgeschichte.
Ja, ja.
Ein
ein Stürmer, da möchte ich weinen, ein Stürmer bekommt den Ball nicht strafwürdig an den Arm und anschließend darf er was nicht machen? Den Ball ins Tor schießen. Das ist so absurd, dass ich mir wünschen würde, dass gerne die deutschen Schiedsrichter, ich bin immer dann an ihrer Seite und viele, den internationalen Regelhütern, die eigentlich keine Regelhüter sind, sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
Gehen wir mal kurz in den Interviewmodus, weil uns so ein bisschen die Zeit auch jetzt wegläuft. Also, weil es wie immer eine sehr, sehr interessante und auch sehr kontroverse Diskussion ist. Gibt verschiedene Dinge, die auch Folge des Videobeweises sind. Eine davon ist, dass es bei Abseits eine Millimeterentscheidung gibt. Könnte man nicht oder würden Sie sich wünschen, dass man bei Abseits wieder dahin zurückkehrt, zu sagen, im Zweifel, also wenn wir über Millimeter sprechen, für den Angreifer?
Nein.
Warum nicht?
Weil wir die Möglichkeit haben und auch mit der Halbautomatik das wahrscheinlich in naher Zukunft das tun können, sodass auch dort die menschlichen Einflüsse nahezu null sind. Die Technik kann das auflösen. Im Zweifel für den Angreifer würde wahrscheinlich die angreifende Mannschaft akzeptieren, die verteidigende Mannschaft nicht. Das heißt auch dort
Toleranzbereiche. Ist Abseits im Sinne der Regel so richtig ausgelegt? Das war ja ursprünglich mal dafür gedacht, dass nicht sozusagen Mittelstürmer im Strafraum geparkt wird. Jetzt reden wir tatsächlich darüber, dass ein Millimeter Abseits ist.
Abseits ist faktisch. Da steht nichts in der Regel drin, ob das ein Millimeter, fünf Millimeter, zehn Millimeter sind. Wo fängt der Toleranzbereich an? Wenn ich sage, von 0 bis 10 Zentimeter ist ein Toleranzbereich, was meine ich bei 10,1?
Ja. Also ich bin, solange das nicht voll automatisch bin. Ich habe gesagt, lass uns das bei Abseits machen. Alles andere wird nicht funktioniert. Ja. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, selbst beim Abseits, weil Sie sagen, dann geht das Menschliche, wird auf ein Minimum reduziert. Das Menschliche ist immer noch dabei. Soweit ich informiert bin, gibt es 25 Frames pro Sekunde.
Jetzt gerade.
Die Stuttgarter hatten etwas Glück gestern. Mit dem bloßen Auge habe ich gesagt, der Burkhardt ist nicht im Abseits. Und wenn ich 25 Frames habe, ich will da niemandem was unterstellen. Das ist reine Willkür. Sie können die Linie ziehen, wo Sie wollen.
Ich habe gar keine Linie, glaube ich. Oder? In dem Spiel wurde gestern keine Linie gezogen. Fernseher. Da haben wir auch gewundert, weil wir auch nicht erkennen konnten,
was Abseits oder was kein Abseits. Am Ende des Tages war es schon deutlich.
Wenn wir das nochmal zeigen können und Sie sagen mir, dass das deutlich war.
Mittlerweile in der Technik, ja, im menschlichen Auge nicht mehr so. Aber wir reden ja von... Nehmen wir die Europameisterschaft. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Maßstab. Wir hatten die Europameisterschaft, da sind natürlich diese Zehennagel abseits rausgekommen. Mhm. Das ist diese halbautomatische Abseitstechnik. Das heißt, aus den 25 sind mehr Frames mittlerweile. Aus diesen Frames holt die Technik das schon raus und sagt, das ist mein Frame zur Ballabgabe. Da brauchen Sie nicht den Chip im Ball. Ja, holt den Frame raus. Das heißt, da brauche ich als VAR und AFA gar nicht mehr eingreifen. Erledigt und spielt mir das entsprechende Bild dazu, kann über die ganze Tracking-Software die Menschen erkennen mit all ihren Körperteilen, liest es aus und fertig. Da habe ich nur noch zu gucken, ob rein regeltechnisch vom Abseits, ob da einer noch stört, in der Line of Vision ist, vom Torhüter. Aber ansonsten würde das die Technik lösen.
Challenge, sinnvoll oder nicht, aus Ihrer Sicht?
Wird jetzt probiert bei der U20-WM der Frauen in Kolumbien mit einem ganz anderen, mit einem VAR-Light-Light-System. Das heißt, da ist ein Operator am Spiel, der Schiedsrichter geht raus aufgrund der Challenge des Trainers. Ich habe natürlich auch das verfolgt, die Diskussion nach dem ersten Spieltag. Da kommen Ideen, zwei Challenges pro Team. Wenn du deine Challenge aufgebraucht hast und es passiert in der 91. Minute noch irgendetwas klar und offensichtlich und du kannst dann nichts mehr nutzen. Ich glaube, das wäre auch nicht im Sinne des Fußballs, dass du dann sagst, oh, jetzt haben wir keine Challenge mehr. Das wäre jetzt aber doof. Ja? Nicht im Sinne des Fußballs. Deshalb auch die reine Challenge-Systematik oder der Vorschlag ist nicht der Gral, den wir suchen.
Wird diskutiert?
Er wird auf jeden Fall diskutiert.
Kann es kommen?
Also die FIFA testet jetzt in einer U20-WM Dinge, die testen, sind meistens danach mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo eingekommen, ob in dieser Form oder anders. Bis dato ist die FIFA gar nicht auf dem Challenge-System.
Ein Wort zu der Art und Weise, wie Sie Ihren Job verstehen. Sie sind ein Typ, das merkt man auch hier, der klare Ansagen mag. Und von Schiedsrichtern ist mir Ihr Führungsstil durchaus auch in diese Richtung beschrieben worden. Machen Sie das... mit Bedacht so? Sind Sie der Meinung, dass eine klare, vielleicht auch harte Linie jetzt mal notwendig ist?
Ich bin gar nicht bei hart, ich bin bei klar.
Konsequent.
Ja, klar und konsequent, weil es bringt ja nichts rumzueiern. Ja, wir sind im Leistungssport, wir sind in der ersten, zweiten und dritten Liga im Leistungsbereich. Das ist Profibereich und da erwarte ich natürlich, ich habe hohe Erwartungen. Ich habe hohe Erwartungen an mich und natürlich an die Aktiven, deshalb ich bin klar lieber unterwegs als hart. Aber manchmal muss es auch hart sein. Ja.
Stimmt es, dass wenn Schiedsrichter zweimal nicht gut abliefern, sie dann Gefahr laufen, mal sozusagen auf die Reservebank zu müssen?
Kommt nicht von mir. Also ich setze nach Leistung an und wir haben eine neue Ansetzungsarithmetik, die wir nach der Länderspielpause jetzt am Anfang müssen alle mal raus, die müssen laufen, die müssen die ersten Spiele haben. Nach der ersten Länderspielpause werden wir so ansetzen, dass immer montags bis 12 Uhr max die Ansetzungen draußen sind für das dann folgende Wochenende. Mhm. Das heißt, ein Schiedsrichter kann selber mit dem Einfluss seiner eigenen Leistung, mit seiner Performance Einfluss nehmen, wie viel Spiele er hat oder ob er vielleicht wie ein Spieler, der sensationell abliefert, am nächsten Wochenende gleich wieder draußen ist. Why not? Leistungsprinzip.
Ausgangsfrage war ja, Videobeweis beibehalten oder Videobeweis abschaffen. Sie sind
ich
dafür.
Ich kann den gar nicht abschaffen. Nee,
das weiß ich. Aber wie wäre Ihre Meinung oder wie ist Ihre Meinung dazu?
Also ich halte nach wie vor, aber deshalb sind wir ja an dem runden Tisch gegensätzlich in Meinung. Ich halte nach wie vor schon etwas Sinnvolles von dem VAR. Ich halte es nur nicht sinnvoll so, wie wir ihn gerade einsetzen. Deshalb liegt mir sehr daran, etwas zu ändern.
Und zwar in dem Sinne, dass es wieder zurückgeht zu den Ursprüngen, klar und offensichtlich. Das haben Sie beschrieben, das nehmen wir mit. Und jetzt frage ich mal nach bei Max, welche Resonanz das bisher im Netz findet.
Also es wird sehr kontrovers diskutiert. Aktuell natürlich auch diese Szene aus dem Bayern-Spiel. Darum dreht es sich gerade hauptsächlich. Eingangs hatten wir gefragt, Videobeweis abschaffen, ja oder nein? Ich habe jetzt den Finger auf dem Knopf. Also wir können es quasi live machen. Um das Live-Ergebnis zu sehen, muss ich nämlich selber abstimmen. Und ich gehe jetzt mal mit Knut Kircher. Wurde hier ordentlich beschossen und ich sage jetzt mal, Videobeweis abschaffen, nein, so wie Sie das gesagt haben. Und wir sehen, es hat sich tatsächlich gar nichts geändert. Also die 62%, die ihn gerne weg hätten, die haben Bestand. Also was das angeht, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Wir gucken aber gerne mal.
Also das ist ja die Frage, woher kämen wir oder woher kommen wir? Ja? Also was wäre es vor zwei Wochen gewesen, ob es da 62% oder 64% oder vielleicht weniger gewesen wäre? Also das ist ja immer die Frage, woher kommen wir? Ja?
Wir haben sehr viel verloren, kaum was gewonnen. Und dass der Videobeweis den Fußball gerechter macht, ist der größte Irrglaube, den es gibt.
Gehen wir mal mit diesem Satz in eine kurze Unterbrechung. Wir werden gleich sprechen, unter anderem über den VfB Stuttgart und sein Abenteuer Champions League. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt nach unserer erhitzten Diskussion eben über den VfB Stuttgart, der ein fußballerisches Märchen hingelegt hat, und zwar aus der Relegation im Grunde genommen direkt in die Champions League. Stefan Graf, und man merkt einfach beim VfB, wenn ein Traditionsklub ins Laufen kommt, entwickelt das enorme Wucht.
Das ist was Besonderes, in so einem Club dann zu arbeiten. Das habe ich wirklich über die Zeit richtig gespürt und richtig genossen, dadurch, dass es am Ende natürlich auch so erfolgreich war.
Erfolg, der verpflichtet. Oder nicht?
Wir spielen gemeinsam Champions League, verdammte Scheiße!
Aber jetzt dort irgendwie ergebnistechnisch oder tabellarisch schon sich davon leiten zu lassen, was letztes Jahr war, da kannst du aktuell nicht viel gewinnen. Wir haben jetzt ganz andere Herausforderungen. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen höher. Wir haben Leistungsträger, die wir verloren haben.
Ziemlich viele, ziemlich wichtige Leistungsträger.
Das sind jetzt die Herausforderungen, die wir meistern müssen.
Und das klappt vor allem in der Defensive.
Titten ist Wittmann, das ist der Ausgleich!
Noch nicht.
Darf uns nicht passieren in der letzten Minute, ganz klar.
Unfassbar!
Ja, und dann stehen wir doof da.
Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und schon 6 Gegentoren.
Und diese Ecke ist drin! Und Freiburg 3-1!
Müssen wir jetzt akzeptieren, das fällt schwer. Unterm Strich ist auch klar, dass wir zu viele Gegentore jetzt kassiert haben. Daran werden wir und müssen wir arbeiten. Alles andere geht in die richtige Richtung.
Denn die Offensive funktioniert.
Das ist eine wichtige Botschaft für uns.
Und auch deshalb wird keiner nervös in Stuttgart.
Die Mannschaft muss sich entwickeln, es entsteht eine neue Hierarchie und das wird auch seine Zeit in Anspruch nehmen.
Kein ganz einfacher Spagat. Ruhe bewahren im Umbruch, wenn am Ende Punkte fehlen.
Klar, am Ende geht es auch genau darum, das weiß ich, aber das kannst du nicht immer am Reißbrett planen. Ich möchte erfolgreich sein. Ich zumindest werde wieder versuchen, vorne wegzugehen, positiv an die Sache zu gehen.
Und negativ ist auch längst nicht alles. Trotzdem gibt es durchaus noch einige Baustellen für Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart.
Und den Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Macht Ihnen die aktuelle Situation mit nur einem Punkt aus zwei Spielen schon Sorge?
Überhaupt nicht, weil wir ein Stück weit auch damit gerechnet haben, weil wir auch einen großen Substanzverlust hatten, kam in dem Beitrag auch gerade zur Sprache. Wir haben mit Suru Girassi, mit Waldemar Anton, mit Hiroki Ito drei wichtige Stützen innerhalb der Mannschaft verloren, haben neue Spieler dazugeholt, junge Spieler, die sich noch entwickeln müssen, die den nächsten Schritt machen müssen, die aber definitiv mehr sind als Hoffnungsträger. Und von daher wird es eine Zeit in Anspruch nehmen, dass sich die Mannschaft entwickelt. Die Kabine muss sich neu entwickeln, die Abläufe müssen sich neu entwickeln. Und von daher sind wir da ganz, ganz ruhig und sind trotzdem sehr, sehr sicher, dass sich das in den nächsten Wochen bis Monaten auch wieder stabilisiert.
Wie haben Sie denn die Euphorie wahrgenommen, nachdem der VfB tatsächlich die Champions League erreicht hat?
Ich habe ja vorher mehr im Norden gearbeitet und hatte gar nicht so viel Kontakt im Süden. Kam dann,
Sie waren in Wolfsburg, Sie waren in Kiel.
Ja, war lange auch beim HSV. Ja. Bin aber dann nach Stuttgart gekommen, natürlich im Dezember 22. Da lag im Grunde der Riese da nieder. Und trotzdem hat man gespürt, wie groß die Unterstützung ist, wie groß die Wucht in der Stadt ist, wie sehr das Herz der Stadt am VfB Stuttgart hängt. Und von daher es ist bis jetzt eine lange Reise und jetzt fangen wir an, Champions League zu spielen.
Ja, und ich finde es bemerkenswert, wenn Sie über diese Wucht der VfB-Fans sprechen, wenn man sich wirklich überlegt, wo diese Menschen alle herkommen und wie sie mit ihrem VfB nun wirklich durch Tränentäler gegangen sind und immer mehr Leidenschaft entwickelt haben. Und ich habe gestern diese Bilder gesehen auf dem Weg zum Stadion, die Cannstätter Kurve. Mhm. Und ich finde es einfach nur wunderbar, wenn plötzlich alle schreien, weil es so das Lebensgefühl der VfB-Fans zum Ausdruck bringt. Und nach all der Scheiße geht's jetzt wieder auf die Reise. Sie waren in der zweiten Liga, sie waren im Abstiegskampf und jetzt kommen mit die großen Mannschaften Europas. Und das ist wirklich, und da können Sie persönlich wirklich sehr stolz auf seine ganz besondere Erfolgsgeschichte in einer Zeit, in der es ja immer schwieriger wird, aus dem Mittelmaß oder aus dem unteren Tabellenfeld da oben anzudocken und deutscher Vizemeister zu werden.
Ja, also man sieht schon, dass Tradition nicht unbedingt hinderlich sein muss. Diese These wird ja gelegentlich mal aufgestellt. Es ist möglich, mit einem Traditionsverein Erfolg zu haben. Didi, wie bewertest du die Einkaufspolitik des VfB, die sich naturgemäß auch daran orientieren musste, dass Hochkaräter gegangen sind?
Ja, das hängt ja von den Leuten ab. Also du sprichst das an, es gibt ja andere Traditionsvereine, die nicht in der ersten Liga spielen. und wo gefühlt, egal wer hingeht, sich jeder Spieler verschlechtert. Ja, und die Stuttgarter haben es ja geschafft, da eine Atmosphäre zu kreieren und eine Führung zu installieren, die das Beste aus den Leuten rausholt. Da gehört der Sportvorstand dazu, gehört natürlich der Trainer dazu, der Herausragendes geleistet hat. Ich finde, dass sie sehr gut eingekauft haben mit Undorf und Demirovic, zwei Spieler, die, glaube ich, auch miteinander spielen können. Rieder gestern haben wir gesehen, was er für ein talentierter Spieler ist. Ich glaube, Chapeau wird ihnen hinten helfen. Und dann hofft man natürlich, dass Zagadou irgendwann wiederkommt. Also ich glaube, sie haben genügend Tore, Mio, fantastische Spieler. Und ich glaube, das Herzstück dieser Mannschaft ist einfach, das war auch ein Grund, glaube ich, warum er da in Freiburg verloren hat. Der Stiller hinten spielen musste mit Stiller und Carasso, haben sie einfach zwei Spieler, die der Mannschaft unheimlich Stabilität geben. Ja, und das, glaube ich, setzt sie schon ab von anderen Mannschaften. Und deswegen, ich habe sie gesehen im Supercup, wo sie ein hervorragendes Spiel gemacht haben, das Spiel hätten gewinnen müssen. Ich glaube, dass die Stuttgarter wieder oben mitspielen werden. Sie werden nicht wieder Zweiter werden, aber ich erwarte sie schon unter den ersten sechs oder sieben.
Also ich dachte jetzt einen Platz drüber. Die Einkaufspolitik, wir sprechen gleich über Stiller, unter anderem haben wir angesprochen. Undav, Demirovic, da sind schon robuste Invest, deutlich über 20 Millionen plus Gehalt. Bereitet Ihnen sowas schlaflose Nächte?
Also schlaflose Nächte habe ich selten. Und wenn, dann hat es nicht so viel mit Fußball zu tun. Ja. Also klar waren das ambitionierte Investments. Und dennoch ist es so, dass wir da unser finanzielles,
das Budget berücksichtigt haben, ne?
Dass wir trotzdem nicht finanziell ins Bodenlose finanziert haben und trotzdem daran gedacht haben, dass das Risiko nicht zu groß ist. Also im Negativfall wird es den VfB Stuttgart nicht ins Wanken bringen. Und es war uns trotzdem wichtig, dass wir bewährte Kräfte dazu holen, dass sie bestenfalls gleich sich in die Hierarchie einordnen, für ein Gemeinschaftsgefühl sorgen, beide sprechen Deutsch. Und beide eben nachgewiesen haben, auch in der Bundesliga, dass sie in der Lage sind, mehr als 20 Scorerpunkte zu machen.
Ja, und Undorf hat ja auch eine riesen Euphorie ausgelöst.
Ja, Undorf ist wichtig für die Kabine. Gestern hat er, glaube ich, den Fans einen Bierwagen spendiert. Also der ist quasi schon mit der Stadt, mit den Fans zusammengewachsen.
Wie einen Bierwagen spendiert, wie war das?
Ich habe es nur beiläufig erfahren, dass er eben gesagt hat, okay, ihr habt uns so sehr unterstützt und mich persönlich auch so sehr unterstützt, seit ich hier bin. Und man hat ja auch gesehen, als er dann eingewechselt wurde im Länderspiel während der EM gegen Ungarn, 60.000 haben UNDAF skandiert und da wollte sich mal eben angemessen bedanken und das wird er, glaube ich, auch noch weiter tun. Und von daher, der passt ins Umfeld, der passt in den Stuttgart-Kontext.
Hat er das Bier auch ausgeschenkt?
Und der, ich glaube es nicht. Also zumindest hat er es nicht getrunken. Okay. Hoffentlich. Ja. Also er passt in den Stuttgart-Kontext mit seinem Auftritt. Und er ist ein Stück weit auch schon in dem Jahr ein wenig zum Gesicht geworden.
Wer hat das Näschen für Sebastian Hoeneß gehabt?
Ja, also erstmal, das war der April 23. Da hat ja dann jeder eine Meinung. Man muss sich dann auch jede Meinung anhören. War es dann Ergebniskrise?
Das ist wie beim VAR.
Ich stelle mir das ähnlich kompliziert vor manchmal.
Viele haben eine Meinung. War es dann Ergebniskrise? Ist der Kader schlecht zusammengestellt? Also es gab viele Faktoren. Wir waren dann auf Platz 18. Heißt, wir hatten nur noch eine Entscheidung zur Verfügung. Hopp oder top. Und natürlich haben wir uns vorher mit dem Trainermarkt auseinandergesetzt, haben auch einige kontaktiert und haben uns letztendlich für Sebastian Hoeneß entschieden. Aber da klopft sich nicht ein Einzelner auf die Brust, sondern es ist dann schon auch eine Gemeinschaftsentscheidung, die dann zum Glück offensichtlich die richtige war.
Wird Stiller der neue Kroos?
Ui, ich glaube, damit tust du ihm keinen Gefallen. Aber ich bin bei Didi ein ganz wichtiger Spieler als Stratege wichtig. Ich glaube auch, die Art und Weise, wie er automatisch jetzt als Innenverteidiger sofort ins Spiel gebracht wurde, auch wenn das in Freiburg nicht funktioniert hat, das spricht alles für ihn. Und dass der VfB den nächsten Nationalspieler mit ihm bekommt, das ist auch ein Teil einer Erfolgsgeschichte, die natürlich jetzt unter ganz anderen Bedingungen fortgeschrieben werden muss in einer Saison, wie sie der VfB Stuttgart natürlich noch nie erlebt hat.
Droht er die Champions League-Falle?
Das hat Freddy Bobic mal gesagt und ich glaube, man muss das auch wirklich sehr ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart da extrem gefährdet ist, weil ja immer dieses Beispiel Union Berlin gebracht wird. Aber natürlich wird der VfB Stuttgart in der Bundesliga gemessen am Vorjahr als deutscher Vizemeister Probleme haben. Er wird sich für Europa qualifizieren, glaube ich auch. Und ich lege mich auch jetzt schon fest, er wird auf jeden Fall die K.O.-Runde, also zumindest die Qualifikation der Champions League erreichen. Alles andere würde mich schwer wundern.
Widersprechen
Sie
oder stimmen
Sie zu? Das sind eben genau die Vorschusslorbeeren, die wir aus der letzten Saison zum Teil mitgenommen haben, die dann eben für die Champions League-Falle auch ein Stück weit sorgen. Im Vorderkopf die Champions League und allenfalls im Bewusstsein das Alltags- oder das Tagesgeschäft und die Bundesliga. Und das führt dann zu falschen Einschätzungen auch von den Spielern.
Ich sag das natürlich, aber
haben Sie die Sorge?
Naja, was heißt die Sorge? Natürlich hat man das auch jetzt im Bewusstsein und guckt, dass man direkt an der Effektivität arbeitet, an der Resilienz. Aber es gibt ja dieses Rauschen, was uns seit dem Saisonende immer begleitet hat. Spielen wir jetzt gegen Barcelona oder Madrid? Jetzt haben wir fünf Nationalspieler. Wie sieht der neue Vertrag aus? Also es sind Dinge, die ablenken. Und dann müssen wir uns schon wieder immer ins Gedächtnis zurückrufen. Den April 23 auf Platz 18, wo wir eben im Rücken zur Wand standen. Wir konnten nicht nach rechts oder links gucken. Wir hatten nur diesen einen Weg, mussten uns auf die Gemeinschaft konzentrieren, durften keine Geräusche von außen zulassen. Und das rufen wir uns ins Gedächtnis zurück, wenn wir jetzt sagen, okay, die Champions League wird so wichtig und die Bundesliga offensichtlich kommt in die falsche Kopfhälfte.
Der Name Angelo Stiller ist schon gefallen, Max. Und der neue Kroos war natürlich bewusst blumig und zugespitzt gefragt. Aber er ist ein sehr, sehr begabter Spieler mit einem sehr guten Gespür fürs Spiel, mit einer sehr guten Passqualität. Feiern die Fans ihn auch?
Ja, also bei deiner Frage zum neuen Kroos war die Runde ja ein bisschen verhalten. Dann gehen wir doch direkt mal rein ins Internet. Da ist man nicht so verhalten. Hier oben haben wir den Kommentar. Sauber, Angelo, sowas von verdient. Für mich der legitime Kroos-Nachfolger, was das Spielverständnis betrifft. Also da wird kein Zweifel dran gelassen, dass er auch eigentlich schon zum EM-Kader hätte gehören müssen aus Sicht der Fans. Das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Soweit soll er ja davon nicht entfernt gewesen sein. Und eine Sache würde ich der Runde gerne noch mit auf den Weg geben, denn Stiller und Pavlovic zusammen im DFB-Mittelfeld ist der Wunsch von sehr vielen Leuten.
Ja, klingt ja auch sehr gut. Ganz kurz, die Bayern immer noch 1-0 vorne.
Da gucke ich sehr gerne nach. Bayern immer noch 1-0 durch das Tor von Harry Kane in der 38. Minute. In der 59. wurde es dann aber mal ganz laut in der Allianz Arena. Thomas Müller wurde eingewechselt, sein 710. Spiel. Der FC Bayern spricht auf Twitter von einem historischen Moment, denn das hat noch niemand geschafft. Er hat Sepp Maier eben überholt.
Hat er einen Zettel mitgehabt?
Nicht, dass ich wüsste.
Sie waren gestern beim VfB, wie ist das Erlebnis? Also das können Sie ja auch als Schiedsrichter.
Ja, natürlich. Also das ist ja nicht so, dass ich nur als Schiedsrichter dahin gehe, sondern ich bin natürlich auch Fußballfan. Jetzt bin ich nicht der Fan des VfB Stuttgart oder Bayern München oder sonst was. Das konnte ich mir jahrelang jetzt verkneifen. Ja? Und das habe ich mir jetzt auch nicht zugelegt. Aber ich kenne die Stimmung als Beobachter aus der zweiten Liga. Ich kenne die Stimmung jetzt in der Bundesliga mit dem Umbau des Stadions. Das ist schon, also wenn man da wünscht man sich natürlich als Schiedsrichter da wieder unten zu stehen, weil das ist ja schon ein Orkan, der da stimmungsmäßig kommt. Ja, das ist, da ist schon eine große Macht. Und wir haben in Deutschland tolle Stadien, die tolle Stimmung auch produzieren. Und auch Angelo Stiller ist jemand, wo ich sage, der fällt dir natürlich auch darauf, der fällt dir auf, wenn du da oben sitzt. Und Schiedsrichter haben auch auch wenn man das manchmal bezweifeln mag, eine gewisse Fußballkompetenz. Ja, die können so ein Spiel auch lesen.
Und das hat er sich gemerkt.
Das ist ja auch okay. Das freut mich. Das muss ja auch sein. Und wo man dann sagt, Mensch, der erkennt Räume, der kann antizipieren, der hat ein feines Füßchen, der hat ein Gefühl. Und dann muss man sagen, jo, das ist prima. Und dann gilt es natürlich auch, und da bin ich auch wieder bei den Schiedsrichtern, kommend von UEFA-Regularien, protect the game and protect the players. Ja, also auf diese Spieler muss man natürlich auch schon ein Stück weit aufpassen.
Hätte der Sportvorstand gar nicht besser charakterisieren können bei der Gelegenheit. Ganz kurz, Orkan. Ja. War eine Frage, die wir eben noch nicht gestellt haben. Wäre es möglich für Schiedsrichter für Transparenz zu sorgen in einem solchen Stadion und wirklich zu erklären, es wird im Moment aus den und den Gründen das gecheckt und ist das und das entschieden worden? Halten Sie das für einen sinnvollen Weg, die Akzeptanz des VAR zu erhöhen?
Es wird gerade alles diskutiert. Es werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, auch mit der DFL zusammen, weil die sind der Veranstalter letztendlich. Die FIFA hat schon einiges ausprobiert. Es ist über andere Sportarten, American Football und so weiter, Rugby, gibt so Announcements. Ja, über die EM hat man Textbausteine gesehen, in den Stadien eingeblendet. In manchen Fußball- oder Sportarten gibt es dann auch bewegte Bilder. Es wird momentan alles diskutiert. Einfach kommend aus der Situation, die hatten wir vorher auch, Transparenz für die Zuschauer im Stadion. Wie gelingt es, diese abzuholen, diese mitzunehmen?
Kurz Didi, Stiller, Pavlovic. Was machen wir da mit Kimmich?
Kimmich spielt rechts. Spielt ja heute, glaube ich, auch. Also mich wundert es, dass Kompany ihn wieder in der Mitte spielen lässt. Haben wir Palinha geholt, also es erschließt sich mir nicht ganz. Ich würde Kimmich rechts lassen, könnte ich mir gut vorstellen. Also beide sehr spielintelligente Spieler. Und ich glaube, was wir brauchen jetzt mit den älteren Spielern, die zurückgetreten sind, du brauchst Spieler, die andere besser machen. Und ich glaube einfach, dass wir in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft da nicht genug davon hatten. Und ich glaube, da ist ein Pavlovic ist dieser Typ Spieler und auf alle Fälle auch ein Stiller.
Ist Stiller ein Spieler, dem Grenzen gesetzt sind oder gibt es da gar keine Limits?
Na, erstmal würde ich was zu Didis Aussage sagen. Das ist völlig richtig. Wir legen inzwischen sehr viel Wert auf Spieler, die schnell sind, die robust sind, die kopfballstark sind. Wir legen sehr viel Wert auf Körperlichkeit. Und da ist Stiller jemand, der einfach Fußball spielen kann. Und auch bei uns sagen die Spieler, egal wann und wie, in welcher Bedrängnis, wie auch immer, wenn es nicht mehr geht, gibt Stiller den Ball, gibt Ange den Ball, der behauptet den und findet eine saubere Spielfortsetzung. Und deshalb ist er unser Mittelfeldmotor und war auch in großen Teilen dafür verantwortlich, dass wir im letzten Jahr Vizemeister geworden sind.
Über Xavi hat man gesagt, er beschützt den Ball. Das ist eigentlich eine sehr schöne, sehr blumige Formulierung. Abschließend, was mit welchen Platzierung und mit welchem Abschneiden in der Champions League wären Sie zufrieden? Wann würden Sie von einer gelungenen Saison sprechen?
Ja, wenn es rein um die Champions League geht, würde ich empfehlen, dass wir das genauso angehen wie in der Bundesliga. Klar, ist eine Floskel, wir denken von Spiel zu Spiel, aber das ist für uns eine Auszeichnung, ist für uns einfach ein Zusatzwettbewerb neben der Bundesliga. Da wollen wir gut abschneiden, aber das zu planen ist schwierig. Für uns ist es Neuland. Die Gegner sind alle gut und von daher, wir wollen jedes Spiel gewinnen und schauen, was dabei rauskommt im Laufe der Saison.
Gut, wenn Sie jedes gewinnen, dann käme sehr, sehr viel dabei heraus.
Wir wollen jedes Spiel.
Also wir wollen. Ja, genau. Wenn es so käme. Wenn es so käme. Bayer Leverkusen war es oder ist es gelungen, 35 Bundesligaspiele nicht zu verlieren. Das hat sich gestern geändert und darüber wollen wir sprechen gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und Thomas Müller hat zwar keinen Zettel mitgebracht, aber getroffen. Die Bayern führen, das hat Max uns eben gesagt, mit 2:0. Werden sie da logischerweise auch weiter auf dem Laufenden halten gegen den Sportclub Freiburg. Und jetzt schauen wir auf das, was der deutsche Meister gestern gemacht hat. Markus Gaub setzte die erste Niederlage seit langem.
Leipzig beendet die Ungeschlagen-Serie von Bayer Leverkusen nach 35 Partien durch ein 3:2. Dabei musste Marco Rose frühzeitig mit Gelb-Rot von seiner Bank in der 25. wollte er für die Aktion von Tah gegen Openda. Ein Freistoß, gab aber nur Einwurf. 38 Minuten dauert es, dann ist Leverkusen mit 1:0 in Führung. Frimpong macht das überragend. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird's mit Grimaldo und der mit dem 2:0. Geht aber mit 2:1 in die Kabine, weil sich Kampl in der 6. Minute der Nachspielzeit davon stiehlt. Sein erstes Kopfballtor für einen deutschen Club. 2:1 die Halbzeitführung für Leverkusen. In der zweiten Hälfte ist plötzlich die Dominanz von Leverkusen dahin. Openda mit Doppelpack in der 57. bzw. 80. Minute. 3:2 für RB Leipzig gegen Leverkusen.
Nochmal muss ich komplett auf mich nehmen. Die Geschichte, die Regeln sind klar, die neuen. Und ich wollte bei der ersten gelben Karte kurz Kontakt zu ihm aufnehmen. Hat nicht geklappt, hat nicht mit mir geredet. War auf dem Feld, hat beim zweiten Mal gesagt, dass es doch schön wäre, wenn wir miteinander reden. Wahrscheinlich dann doch zu gestikulierend und emotional. Und am Ende hab ich jetzt auch heute Mittag, das Witzige ist, wir haben uns heute Mittag getroffen, waren im selben Hotel, die Schiedsrichter. Ich habe gesagt, die Saison läuft es anders und jetzt muss ich mich entschuldigen und berichtigen, weil am Ende war klar, was kommt. Die Metzlatte liegt jetzt natürlich aber auch ganz schön hoch, muss ich dann auch sagen. Ne?
Ja, also Selbstkritik ist der erste Schritt zur Besserung. Wie würden Sie das bewerten, was wir da gestern erlebt haben? Er musste auf die Tribüne, nachdem er eben mehrfach gestikuliert hat.
Ja, das ist Teil der Kapitänsregelung. Über allem steht, wir wollen einfach ein besseres Bild des Fußballs erwirken. Das ist das Hauptsächliche.
Man spricht natürlich. Wäre das denn ohne diese Kapitänsregelung nicht so streng sanktioniert worden?
Doch. Genau so. Das ist einfach ein unsportliches Verhalten, auch von der Trainerbank aus. Wenn er nur redet, das ist ja was anderes. Aber das ist ja wild gestikulieren und so weiter. Also, alles gut. Ich finde, wir können jetzt über die Inhalte und über die Herangehensweise reden. Ich finde das im Nachgang sehr gut von Marco Rose. Ich mag ihn als Typ, schon als Spieler, gern gemocht, dass er hergeht, sehr reflektiert und sagt, ja, ich nehme das auf mich. Und das finde ich cool, weil das dient der Sache. Ja, das dient der Sache.
Jetzt muss er es nur noch dann wieder verbessern, aber definitiv zeigt Größe. Didi, aber warum hat er sich da immer wieder mal nicht im Griff, obwohl er eigentlich ein total relaxer und entspannter Typ ist?
Also gestern, weil es nicht gelaufen ist in der ersten Hälfte. Also es ist natürlich, wenn sie 2:0 geführt hätten, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also da ist natürlich irgendwo auch der Frust dabei über die Leistung der eigenen Mannschaft oder vielleicht irgendwas, was er hätte ansprechen sollen oder nicht ansprechen hätte sollen vor dem Spiel. Das ist ja immer ergebnisabhängig. Und deswegen, also beim zweiten Mal, ich habe das jetzt nur entfernt verfolgt. Also ich fand das schon etwas hart, weil er ist ja auf ihn zu und hat gesagt, du. Und dann auch die Art und Weise, wie der Schiedsrichter dann die Karte hinhält. Ich weiß es nicht. Da muss man doch mal mit dem sprechen. Und dann geht er hin und hält die so hin. Dann soll er die Karte rausnehmen oder nicht. Und da wird immer die Karte hingehalten mit Autorität oder wie auch immer. Das ist doch ein Miteinander. Na, Herr Kircher, schütteln Sie nicht den Kopf. Das ist so.
Aber wie soll er denn die Karte halten?
Er soll die Karte rausnehmen und soll sie ihm zeigen. Und der nimmt sie raus.
Hätte das die Situation verbessert?
Nein, das hätte es nicht. Aber der konnte ja gar nicht schnell genug die rote hinten rausholen.
Ja, vielleicht war das gar nicht alles, was man auf den Bildern gesehen haben. Vielleicht lief da auch verbal noch was. Ja.
Aber jetzt einmal mit einem kleinen Augenzwinkern. Gibt es denn überhaupt sozusagen die ideale Handreichung der Karte?
Also in den Anweisungen für Schiedsrichter heißt, die Karte sollte in Augenhöhe präsentiert werden.
Aha. Wenn das Spiel wild ist, dann finde ich, kann man schon, bevor man eine Karte zeigt, man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten kann, mit dem Spieler reden, mal kurz mit dem Trainer reden.
Das ist doch
reden.
Alles okay.
Ja, ja.
Ich bin da ein Freund davon. Präventiv, proaktiv. Aber jetzt mit den ausgesagten Bildern wissen wir doch gar nicht, was ist alles im Vorfeld passiert oder nicht passiert.
Schauen Sie mal, wie in der Premier League die Karten gezeigt werden. Die werden eben im ausgestreckten Arm gezeigt. Die geht raus und die geht so.
Ja, das ist super.
Ja, aber das ist ja der Umgang miteinander. Ja. Wir wollen ja, Sie sagen es ja selber, wir wollen ein Miteinander.
Ja, ja klar, natürlich. Ja, aber wenn das am Ende des Tages das Entscheidende ist, ob ich die Karte so zeige oder so zeige.
Ja, mit welcher
dann,
Intensität.
Dann machen wir
auch das. Geht schon ein bisschen.
Ja, vor. Dann machen wir auch das. Ja.
Danke.
Ja. Aber das ist, dann, ich fordere den Habitus, danke für das Wort, ich fordere den Habitus allgegenwärtig von allen ein. Ja. Und dann haben wir nämlich das erreicht, dass wir miteinander etwas am Bild des Fußballs verändern. Zum Positiven.
Hansi. Ja. Was macht diese Niederlage nach deiner Einschätzung mit Bayer Leverkusen? Es ist eine ungewohnte Situation.
Völlig ungewohnt. Ich habe da nach der ersten Halbzeit nicht eine Sekunde oder bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit nicht eine Sekunde dran gedacht, dass es so kommen könnte, weil Leverkusen die gleiche Souveränität und Virtuosität auf den Platz gebracht hat wie in der Vorsaison. Und dann kippte das Ganze und jetzt darf man tatsächlich gespannt sein, wie man das wegsteckt, weil so ein bisschen ist ja jetzt dieser Mythos der Unbesiegbarkeit, der ist weg. Du hast plötzlich, das darf man auch nicht vergessen, einen völlig neuen Player, weil seit gestern spricht jetzt auch jeder über RB Leipzig.
Die das ja sehr, sehr gut gemacht haben. Das muss man ja auch erwähnen. Ne? 0-2 in Leverkusen, 3-2 gewonnen. Also das Kompliment.
Ist eine Offensive mit Xavi, mit Openda, mit Šeško, jetzt dann auch noch mit Nusa. Das ist vom Allerfeinsten. Also da ist tatsächlich ein Bewerber um die deutsche Meisterschaft gestern dann aufgetaucht mit dieser furiosen Aufholjagd. Und deswegen war das für die Bundesliga ein in vielfacher Hinsicht hochspannendes Spiel.
Erwarten Sie auch ein offenes Titelrennen?
Na gut, erwarte ich nach dem zweiten Spieltag schon. Ja. Auch immer noch. Dennoch ist es so, wir haben uns an Leverkusen letzte Saison die Zähne ausgebissen, in dieser Saison auch leider schon. Ja.
War auch knapp davor beim Supercup, dann gab es wieder das Last Minute.
Letztes Jahr auch immer knapp davor, aber es war halt immer nur knapp davor. Und deswegen wird Leverkusen auch bis zum Ende weiter oben stehen und im Titelrennen dabei sein, da bin ich ganz sicher, und Leipzig auch.
Ja, Jonathan Tah ist gestern für Bayer Leverkusen aufgelaufen. Das Transfer, nennen wir es ruhig, Theater. Geht er zu den Bayern, geht er nicht zu den Bayern? Hat die vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt ist es geklärt. Die Bayern haben es am Ende an einem vergleichsweise geringeren Betrag von 5 Millionen Euro scheitern lassen. Und die Frage, mag sie sich viele stellen, vor allem auch nach dem Abgang von De Ligt, ist die Abwehr der Bayern gut genug für die Ziele, für die sehr ambitionierten Ziele, Stichwort unter anderem Champions-League-Finale im eigenen Stadion der Bayern?
Auch da, Patrick, haben wir eine Abstimmung gestartet, ebenfalls auf Instagram. 62% waren es, die gegen den VAR waren. Bei der Frage, ist die Bayern-Abwehr gut genug für die großen Ziele, da gibt es noch eine deutlichere Zahl als die 62. Da haben wir eine 81 stehen. 81% sagen nein. Auch diese Abstimmung läuft natürlich noch, wenn Sie teilnehmen wollen oder mitdiskutieren. Hashtag Sky90, aber mit dieser dann doch sehr eindeutigen Zahl. 81, das ist, glaube ich, eine gute Grundlage für euch.
Ja, da hat der VAR ja geradezu gut abgeschnitten.
Das ist sensationell. Das macht Hoffnung.
Wir sind noch voll heute, ja. Didi, was sagt unser Experte? Ist die Abwehr der Bayern gut genug oder nicht?
Ja, das werden wir sehen. Das wird die Saison, das wird sich während der Saison zeigen. Mit Palinha haben sie einen Spieler geholt, der jetzt die ersten Spiele nicht macht, warum auch immer. Der ja diese Abwehr schützen soll und der die Abwehr entlasten soll. Den Spieler hatten sie letztes Jahr nicht wirklich mit Kimmich, Goretzka, Pavlovic ist der Spieler auch nicht. Pavlovic will im Ballbesitz sein. Der Pallini ist ein Zweikämpfer. Also ich glaube schon, wenn Pallini irgendwann spielt, wovon ich ausgehe, dass er der auch der defensive Stabilität gibt.
Wovon dann auch die Innenverteidiger profitieren würden.
Absolut. Und die Leute sagen, ein Upamecano, ein Kim, ein Ito, die haben alle viel Geld gekostet. Stanisic hat das sehr gut gemacht, auch wenn Ito und Stanisic jetzt verletzt sind. Ein Alonso ist nach Leverkusen gekommen, da waren die 16. Da war die Innenverteidigung Takusunu und Tapsoba. Ja? Das heißt, die haben genauso Fehler gemacht wie die letztes Jahr. Und er hat es geschafft, dass sie 12 Monate später keine Fehler mehr gemacht haben. Und das ist jetzt Aufgabe des Trainers. Also ich glaube, dass die Spieler gut genug sind. Hätte ich ihm die Licht abgegeben? Nein. Weil er meiner Meinung nach der stabilste war und einer ist, der vorangeht und du brauchst hinten einen, der spricht. Also es ist unheimlich wichtig, dass du hinten einen hast. Er ist der Sprache mächtig, der die anderen führt und die anderen besser macht. Ich glaube, das ist ein Kim nicht, das ist ein Upamecano nicht. Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass das ein Ito ist, weil ich schon glaube, dass Anton der dominantere Abwehrspieler war. Deswegen werden wir sehen, wie sich das dann herauskristallisiert.
Du hast vor der Sendung zu mir gesagt, so habe ich dich dann zitiert, der Aufsichtsrat, sprich, das wäre dann gemünzt auf Hoeneß, habe verhindert,
nicht
dass Tah komme. Auch?
Ja. Naja, er hat ja vor einigen Wochen gesagt, dass wir erstmal einen verkaufen müssen, bevor wir einen holen können. Und die Bayern sind, oder Max Eberl ist an Tah rangegangen, der hat sich sehr weit aus dem Fenster gelegt, weil er wahrscheinlich gedacht hat, ich habe noch ein Jahr Vertrag, die Ablösesumme sollte im heutigen Vergleich überschaubar sein, weil nur noch ein Jahr Vertrag ist. Und wenn die Bayern sagen, die holen mich, dann holen die mich. Dann hat er den Leverkusen mitgeteilt, dass er gehen will. So, und dann gab es wohl ein Angebot, dann haben die Leverkusener gesagt, nee, das reicht uns nicht. Und dann ist das wohl an einer, in Anführungszeichen, relativ geringen Summe im heutigen Fußball, ist das gescheitert. Und ich glaube, wenn ein Goretzka oder ein Coman in den letzten Tagen den Verein verlassen hätten und man hätte Gehalt eingespart, vielleicht etwas Ablöse bekommen, dann wäre er jetzt möglicherweise in München. Und ich bin halt der Meinung, wenn du an einen Spieler hingehst als Bayern München.
Ist das an der falschen Stelle gespart, nach deiner Meinung?
Das müssen die Bayern entscheiden, das haben nicht zu entscheiden. Also das, ich weiß ja nicht, wie das finanziell ausschaut. Also ich habe gehört, am Anfang des Sommers, da haben wir sich mit Hernandez beschäftigt von Milan. Da habe ich gehört, dass der Aufsichtsrat das nicht durchwinken wird, wenn das so sein sollte, dass man Interesse hat. Ist das falsch? Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Nur, du hast natürlich, wenn du an einen Spieler rangehst, hast du eine Verantwortung dem Spieler gegenüber. Weil der Spieler, der geht zum Verein, sagt, er will gehen. Und das ist ja heute fast unmöglich, das nicht öffentlich zu machen. Ja, das kam dann irgendwann raus, Tah will gehen. Jetzt hat der Junge einen hervorragenden Charakter, eine hervorragende Mentalität und war wahrscheinlich in den ersten 4-5 Spielen der beste Spieler. Ein anderer hätte die Sache möglicherweise so nicht verarbeitet. Wenn er nicht so beliebt wäre bei den Fans, vielleicht hätten sie ihn ausgepfiffen. Das heißt, da hängt ja sehr viel dran. Und da bin ich, da sage ich, du hast eine Verantwortung dem Spieler gegenüber, dem sind die Bayern nicht nachgekommen. Und sie haben in dieser Personalie haben sie eine sehr unglückliche Figur abgegeben.
Also ich kann das schlecht beurteilen. Ich wundere mich nur tatsächlich bei der Bedeutung, die ein Tah als einer der besten deutschen Innenverteidiger für die Bayern nach De Ligt haben könnte, dass es an diesen Summen scheitert. Und ich erinnere mich an die Vergangenheit, wenn die Bayern auf Misserfolgsjahre, und das letzte Jahr war ein Misserfolgsjahr, immer mit gewaltigen Transferoffensiven reagiert haben, dass das hier jetzt so nicht funktioniert hat. Und was ich nicht weiß, weil da stecke ich dann wirklich nicht so drin, inwiefern natürlich auch bei Bayer Leverkusen, wir hatten ja auch dieses kleine Mützel mit Caro und Eberl, inwiefern natürlich auch bei Bayer Leverkusen die Bereitschaft relativ gering war, in diesem außergewöhnlichen Jahr für Bayer Leverkusen nie wieder Vizekusen, wir haben das Double gewonnen, zu sagen, nee, ihr kriegt nicht mit der Selbstverständlichkeit die Spieler, die ihr haben wollt, wie es früher war.
Goretzka höre ich gerade, eben eingewechselt worden für Upamecano. Ist er auch ein Kandidat, der dann am Ende die Innenverteidiger-Thematik bei den Bayern löst?
Ich glaube, das ist eine Position, die er spielen kann.
Ja. Auf Top-Level?
Das werden wir herausfinden. Also von der körperlichen Seite, es ist unheimlich schwer, eine Position zu spielen, die du 7 oder 28 Jahre nicht gespielt hast. Also wenn du 2-0 gegen Freiburg führst, 10 Minuten vor Schluss, dann würde ich mir das auch noch zutrauen. Aber wenn du halt dann gegen Real Madrid spielst, oder City, also da wäre ich vorsichtig. Aber natürlich kann er das spielen. Er ist jetzt weiter hier und das ist mit Sicherheit eine Option, weil natürlich im Mittelfeld mit Pallini jetzt, der nicht mal spielt, du hast einen Leimer auch noch. Also da haben sie ja unheimliche Optionen.
Wie geht man mit einem Spieler um, wenn man weiß, er wollte eigentlich weg? Tah hat das relativ offen oder offen kommuniziert und er bleibt dann doch. Wie kann man ihm helfen, dann seine Top-Leistung wieder abzurufen?
Also ich kenne Jonathan ganz gut, weil ich noch tatsächlich sein Jugendtrainer beim HSV war. Ist ein absolut anständiger Junge und natürlich beschäftigt ihn das, aber im Grunde klärt das ja der Berater, der Verein miteinander. Und ich will nicht sagen, dass er das nur peripher mitbekommt, aber klar, beschäftigt man sich dann jeden Tag damit. Aber sobald dann aus meiner Sicht das Wechselfenster geschlossen ist, wird er dann wieder zu alter Form kommen und voll und ganz mit dem Herz in Leverkusen sein.
Halten Sie für möglich von außen betrachtet, dass er sogar in Leverkusen bleibt, dann über die Saison hinaus?
Das möchte ich nicht beurteilen, kann ich gar nicht beurteilen. Das muss Leverkusen entscheiden, möglicher Aufnehmerverein. Also da will ich mich gar nicht so einbringen.
Bayern führt immer noch mit 2-0 und würde so gesehen dann profitieren auch von dem Patzer der Leverkusener. Ist Leverkusen der Kontrahent, den die Bayern besonders gucken? Oder gucken sie auch auf RB, auch auf Borussia Dortmund, vielleicht sogar auf den VfB Stuttgart?
Also ich glaube, sie gucken auch auf RB, aber natürlich als allererstes auf Bayer Leverkusen, weil wenn eine Mannschaft mit einer derartigen Souveränität im letzten Jahr Meister geworden ist und die Bayern so abgehängt hat und die Mannschaft bleibt weitestgehend zusammen und schafft es sogar noch, sich zu verstärken, dann sind die einfach Titelkandidat Nummer eins und der FC Bayern ist Herausforderer.
Wären die Bayern mit Tah, um das abzuschließen, besser aufgestellt gewesen, um das nochmal so einmal wirklich zuzuspitzen?
Ja, die Bayern wären mit Sicherheit besser gewesen und die Leverkusener schlechter.
Ja, ganz einfach. Das war ein Thema, das die Bayern früher auch immer interessiert.
Ja, absolut. Aber ich glaube, also ich würde das nicht überbewerten. Und das war zum Schluss, war das ja verdient. Also die Leipziger waren ja klar die bessere Mannschaft zum Schluss. Ich habe mit Alonso kurz gesprochen vor dem Supercup, dann sagte er, ja, sie brauchen noch etwas Zeit. Und dann dachte ich mir, naja, für was braucht ihr Zeit? Aber irgendwas passt ihm noch nicht. Ob das körperlich ist, und das sieht man jetzt am Anfang der Saison. Aber ich hatte auch das Gefühl schon gegen Stuttgart. Ich glaube, dass das irgendwo auch ein Stück Erleichterung ist für die jetzt. Das ist
jetzt kannst du die neue Serie starten.
Ja, das keiner, weil du hast richtig gegen Stuttgart im Supercup, die gehen in Rückstand und du merkst richtig, dass die Leute sagen, was ist denn hier los? Jetzt wird es mal Zeit, dass ihr ein Spiel dreht. Und deswegen glaube ich, wird das den Chancen, nochmal Meister zu werden, wird die Niederlage gestern keinen Abbruch tun.
Wir haben gleich die XXL-Highlights zu dem Spiel, über das wir eben schon ein bisschen gehört haben. Britta ist da, gemeinsam mit Mirko Slomka. Und wir werden Knut Kircher zu euch rüberschicken. Dann kann der die spannenden Szenen, die es gab, unter anderem VAR-Eingriff, bewerten. Was habt ihr sonst noch vor?
Ja, das ist es schon. Also
nicht wenig.
Wir gucken genau auf diese Highlights. Und wir sind natürlich sehr dankbar, dass Sie noch in die Nachspielzeit gehen mit uns. Weil wir haben ja tatsächlich eine Szene, da bräuchten wir Ihre Unterstützung. Und sind sehr dankbar, wenn Sie das gleich für uns einschätzen, als sich der VAR da gemeldet hat zum Elfmeter. Also ja, da freuen wir uns sehr. Und dann gucken wir auch noch auf das andere Tor. Thomas Müller, ja, ihr habt das auch alles schon thematisiert. Und Goretzka gucken wir uns auch gleich nochmal an.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Britta. Freuen uns auch drauf. Und sind jetzt eigentlich durch mit unserer sehr, sehr spannenden, wie wir fanden, Diskussion. Muntere Diskussion. Hitzig war es gar nicht so sehr. Munter war es. Und kontroverse soll eine Diskussion auch sein. Wir nehmen mit. Sie versuchen, die Dinge wieder zu den Ursprüngen zurückzuführen, im Sinne dessen, dass es dann irgendwann sich so verbessert, dass auch Hansi Küpper dem Ganzen etwas abgewinnt.
Ein sehr weiter Weg.
Ich wollte sagen, und bleibe da skeptisch. Also, aber mal schauen. Ne? Herr Wohlgemuth, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg natürlich in der Champions League und alles Gute auch für die Bundesliga. Danke für Ihren Besuch. Danke, Herr Kircher. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Gleich geht's weiter mit Britta und mit Mirko bei den XXL-Highlights. Und Knut Kircher ist auch dabei. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.